Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch unser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für Ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Bike Leasing Service, Ortlieb, wasserdichte Fahrradtaschen und Rucksäcke, Stevens, Bikes designt und konstruiert in Hamburg, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb, Linexo, Komplettschutz für dein Fahrrad, schnell und unkompliziert.
Manchmal muss man ja auch Glück haben, wenn man Veranstaltungen macht, Uwe, oder?
Ja, unbedingt. Das Wetter ist häufig entscheidend.
Das Wetter zum Beispiel, und das war ja in Düsseldorf jetzt ganz fantastisch, habe ich gesehen. Ich war leider nicht da, warst du da?
Ich wollte hin, aber ich war die ganze Woche vorher krank und bin es auch immer noch. Also ich habe da echt gelitten, weil ich wäre gerne da gewesen. Es haben ganz, ganz viele Menschen haben sich dort getroffen. Kennt ihr vielleicht, das ist so dieses bei einer Party dabei sein wollen und dann nicht hingehen können. Das ist schon auch sehr bitter, muss ich sagen.
Da müssen wir mal alle abholen, worüber wir reden. Cycling World Düsseldorf reden wir von. Und das ist quasi, ja, was ist das? Eine Fahrradmesse, eine B2B-Messe, eine Endverbrauchermesse? Wie beschreibt man das? Also warum sind wir eigentlich so traurig, dass wir nicht da waren?
Naja, in erster Linie ist es eine Endverbrauchermesse, aber die hat so viel gute, positive Vibes und Energie offensichtlich, dass sich sozusagen die Branche dort auch trifft. Also selbst die, die gar nicht ausstellen müssen oder die von ihrer Funktion her gar nicht am Stand stehen, haben sich dort auch getroffen, wollten sich unbedingt angucken, wie diese Cycling World funktioniert. Und das scheint wohl wieder mega gelungen zu sein. Also alles, was man zu lesen hat oder nachlesen kann, ist in höchsten Tönen wird gelobt.
Ja, habe ich auch nur so gelesen. 35.000 Besucher, das zum Saisonstart. Wenn das nicht mal ein richtiger Push und ein richtiger Kick ist, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sehr gut gemacht. Die Herren und Frauen in Düsseldorf haben das wirklich fantastisch hingekriegt und eine ganz tolle, innovative Messe auf die Beine gestellt, die richtig kickt.
Ja, ich durfte schon ein bisschen sprechen darüber, wie das funktioniert. Offensichtlich ist es tatsächlich so, dass dieses Areal und die Ausstellungshallen selber auch für eine ganz, ganz viel Atmosphäre sorgen und diese Atmosphäre die Leute auch anzieht. Also es geht nicht nur ums Rad, sondern es geht um die Gesamtatmosphäre, die Gesamtwelt, Fahrrad, Zubehör, Nutzung. Ja, also es muss wohl total viel Spaß machen.
Okay, 35.000 reicht natürlich noch nicht. Wenn ihr nächstes Jahr die Chance habt, dann, wenn du Lust hast, da hinzugehen, mach dir das jetzt schon mal im Terminkalender frei, dass du nächstes Jahr im März vielleicht dabei sein kannst. Lohnt sich in jedem Fall. Und ich mache das auch in meinem Kalender schon mal, dass da nicht wieder eine Terminkollision herrscht und ich da nächstes Jahr wenigstens hin kann. Und du bleibst dann, du bleibst einfach gesund.
Da bin ich gespannt, ob das mit der Terminkollision klappt. Und ich habe, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich krank war zur Cycling World. Das, auch für mich ist das eine Aufgabe.
Und was man auch sehen kann, Fahrradfahren geht wieder los. Der Winter ist nicht unendlich. Der Sommer kommt, der Frühling kommt. Das war mit schönem Wetter schon mal angekündigt. Und ich merke es bei mir auch, die Werkstatt ist wieder übervoll.
Sehr gut.
Ja, sehr gut, weiß ich nicht. Vielleicht ist sie auch gerade zu voll. Wir haben jetzt gerade das Problem, dass wir im Augenblick tatsächlich ein bisschen Wartezeiten haben, weil alle auf einmal reingestürmt sind.
Hast du ein Kapazitätsproblem oder was ist dein Problem?
Es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass wir durch den ungewöhnlich strengen Winter mit viel Schnee und Eis einfach die Leute wirklich überhaupt keinen Bock hatten, weder ihr Fahrrad zu bringen, das sowieso nicht, auch nicht das abholen zu lassen und alle unsere Erinnerungen relativ ins Leere gelaufen sind. Und jetzt, wo das dann auf einmal schlagartig irgendwie 20 Grad wärmer geworden ist, das haben sie dann alle gemerkt, oh, jetzt müssen wir doch was machen. Das hat, das war kaum zu verhindern, glaube ich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Eure Kapazitäten sind ja wirklich, wirklich ausgebaut. Das heißt, deine Werkstatt ist tatsächlich jetzt unter Volllast. Habe ich das, verstehe ich das gerade richtig?
Ja, ist so. Also die arbeiten alles, was geht. Die arbeiten wirklich Voll AK.
Gut, vielleicht sollten wir genau da jetzt mal ansetzen. Was meinen wir eigentlich mit Volllast, mit Kapazitäten in der Werkstatt und mit der Frage, weil wir haben ja im Hintergrund auch eine Studie, über die wir schon mal gesprochen haben, laufen, dass die Werkstattkapazitäten offensichtlich in der gesamten Branche und in Europa gar nicht ausreichen für den Bedarf, den es da gibt, und dass Service in den Fahrradläden offensichtlich nicht gut funktioniert und die Menschen daran hindert, Rad zu fahren.
Ja, das ist die Shimano-Studie. Wir haben sie schon mal erwähnt. Und die Shimano-Studie sagt aus, dass in puncto Infrastruktur die Fahrradwerkstatt, also das, was du als Fahrradhändler betreibst, dass das tatsächlich die Schwachstelle ist. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich sagen kann, dass du die Schwachstelle bist mit deiner Fahrradwerkstatt, aber grundsätzlich sind Fahrradwerkstätten eine Schwachstelle in der Infrastruktur, um die Leute wirklich aufs Rad zu bringen. Und die Studie ist ja auch ein bisschen genauer darauf eingegangen, woran es liegt. Also vielleicht müssen wir da nochmal genau auf die Zahlen gucken, woran es liegt. Ich habe in Erinnerung, dass zum Beispiel der komplizierte Zugang zur Fahrradwerkstatt ein Problem ist.
Ja, was könnte das denn sein, deiner Meinung nach? Also was ist denn kompliziert? Ist es sozusagen das Buchen des Termins? Ist es dann die Wartezeit? Um was geht's?
Ich glaube, bei komplizierter Zugang ist es zum einen das Buchen des Termins, dass es vielleicht nicht ganz einfach online funktioniert und vielleicht auch ganz einfach ohne weitere Angaben funktioniert. Ja, verstehe ich natürlich aus Händlersicht das immer, dass man sehr viel wissen will. Also was ist kaputt? Wie hoch ist der Schaden? Was sollen wir schon mal als Ersatzteile bestellen? Nur das kann natürlich ein Kunde niemals leisten. Der Kunde kann in der Regel kaum das Vorderrad vom Hinterrad unterscheiden. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dem jetzt zu fragen, wo das Problem liegt, ist es natürlich eigentlich genau das Falsche, weil der sagt nur, irgendwie geht nicht und der Rest müsste ja beim Händler liegen. Da müsste man es, glaube ich, einfacher machen. Und auch, ich kann mich auch erinnern, dass in der gleichen Darstellung auch irgendwas war mit Öffnungszeiten. Also da so begrenzte und Öffnungszeiten und die dem Kunden nicht wirklich passen, ist auch ein Problem.
Ja, und was wäre deiner Meinung nach die Lösung? Also du hast ja jetzt Online-Buchungen schon gesagt, also das ist ein Punkt. Wie sieht es mit Öffnungszeiten aus? Du hast ja auch eingeschränkte Öffnungszeiten. Wie gestaltest du das denn kundenfreundlich?
Also wir haben sehr eingeschränkte Öffnungszeiten, aber wir sind deutlich länger erreichbar. Und durch den Hol- und Bring-Service, den wir den Kunden gerade auch für Reparaturräder anbieten, haben natürlich Kunden auch die Möglichkeit, samstags und montags und manchmal sogar sonntags Fahrräder zu empfangen oder auch sogar abzugeben. Also im gewissen Rahmen natürlich, aber auf jeden Fall gibt es für jeden die Möglichkeit, Zugang zur Werkstatt zu kriegen, auch wenn die nur tatsächlich 4 Tage die Woche arbeiten.
Das heißt, irgendwie die Öffnungszeiten sagen nichts aus darüber, wie kundenfreundlich das System ist. Also selbst wenn du sehr eingeschränkte Öffnungszeiten hast, durch einen Hol- und Bring-Service, durch vielleicht eine direkte Kundenansprache oder die Möglichkeit zu buchen, auch wenn man nicht auf hat, das sind für dich Aspekte, wie das kundenfreundlich gestaltet wird.
Auf jeden Fall. Und da gibt es ja noch ganz andere Modelle mit Abgabestellen, wo du deine Fahrräder abstellst im Container oder in Fahrradgaragen, wo überhaupt niemand anwesend sein muss. Quasi so ein Self-Service. Da bist du dann ja 24/7 erreichbar eigentlich. Und diese Möglichkeiten vergrößern natürlich den Zugang zur Werkstatt.
Gut, das wäre jetzt die Aufforderung, macht es den Kunden möglichst einfach und zugänglich, euch zu erreichen, die Werkstatt zu erreichen, die Räder abzugeben, einen Termin zu buchen. Die zweite Kritik war ja lange Wartezeiten. So, also ich sozusagen den nächsten Termin kriege ich erst in 3 Wochen, in 5 Wochen, wenn nicht sogar in Monaten. Das kommt ja auch sehr häufig vor in der Bundesrepublik und wissen wir, dass es in vielen Geschäften ja eher so gesagt wird, das ist doch ein Indiz, dass unsere Werkstatt gut läuft. Da sind die Wartezeiten halt irgendwie lang, 2 Monate. Wie siehst du das?
Anders.
Ja.
ich kriege das auch oft mit, dass die Besitzer von Fahrradläden oder die Besitzer von Fahrradwerkstätten dann sagen, ja, wieso, ist doch alles gut. Wir haben Wartezeiten von 3 bis 4 Wochen oder vielleicht sogar länger. Solange das so ist, ist ja alles gut. Aber ich glaube, das ist genau der Fehler. Also dann ist nämlich nichts gut. Man könnte ja zum Beispiel sagen, ich könnte die Wartezeiten auch dadurch verkürzen, dass ich den Preis erhöhe. Also wenn ich den erhöhe, wenn ich den jetzt den Preis höher setze, dann wird sich die Wartezeit ja reduzieren. Das ist ein Argument, das ist jetzt gar nicht von mir, aber ich finde die Logik dahinter natürlich schon relativ gut. Ich kann den Preis immer so lange hochsetzen, bis ich nur noch eine Wartezeit von 3 oder 4 Tagen habe.
Ich glaube, das musst du, glaube ich, nochmal erklären.
Naja, klar, wenn ich statt 80 Euro Stundenlohn 120 nehme, dann wird sich ja die Anzahl der Reparaturaufträge reduzieren.
Ja.
Wahrscheinlich nicht um 30%, aber vielleicht um 10%. Und damit habe ich dann die schon deutlich weniger Wartezeit und höhere Erträge und kann vielleicht auch höhere Löhne zahlen. Also ich habe dann quasi auf jeder Seite einen Vorteil.
Aber dann bist du ja gar nicht mehr sozial.
Okay, aber das Jammern über hohe Preise, das ist ja völlig normal, nicht nur in Deutschland, wahrscheinlich auch in ganz Europa. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, finde ich. Ich habe, als ich vor 10 Jahren hier mit meinem neuen Laden gestartet habe, ja eine Selbsthilfewerkstatt gehabt. Da konnte man ja sein Fahrrad quasi kostenlos reparieren oder nahezu kostenlos und hatte sogar die Hilfe von unserem Werkstattpersonal. Das hat ja wirklich niemand genutzt. Also das ist ja die eine Sache, dass der Kunde immer über zu hohe Kosten jammert. Aber auf der anderen Seite günstige Angebote, wo er dem auf Leistung verzichtet oder wie er dann es schafft, niedrige Kosten hinzukriegen, dann auch nicht nutzt. Das ist ja genau das Gleiche mit dem Winter. Also wir haben in diesem Winter wirklich versucht, die Leute in die Werkstatt zu kriegen mit auch reduzierten Kosten. Also mit Gutschein für Fahrradwartung oder mit Gutschein für Fahrradwerkstattleistung. Und das Interesse war relativ gering. Das heißt, jammern über Kosten steht völlig im Gegensatz zu Angebote nicht nutzen.
Gut, dann habe ich dich so verstanden, dass Biete durchaus auch zu schwächeren Zeiten, also Winterzeiten und sowas, Sonderangebote in der Werkstatt an, arbeitet auch mal mit dem Preis in der Werkstatt, aber ganz grundsätzlich diskutiert nicht über eure Werkstattstundensätze.
Genau so, Uwe. Und wichtig ist, glaube ich, das war das, was wir am Anfang schon gesagt hatten. Wir lernen ganz viele Fahrradhändler und Werkstattleute kennen, die sagen, ja, wieso? Unsere Werkstatt läuft super, wir haben 4 oder 5 Wochen Wartezeit. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich glaube, dass man einfach in der Werkstatt die Effizienz verbessern muss, um einfach diese Wartezeit einfach auch abzukürzen. Und dann ist die Infrastrukturwerkstatt auch eine bessere.
Ja, also das erleben wir in der Beratung und wenn wir in Betrieben kommen, auch immer wieder, dass die Abläufe, die Prozesse, die Frage, wer weiß jeder Bescheid, wie was sozusagen als nächstes zu tun ist, wie effizient ist das Ganze aufgestellt. Da ist unglaublich viel Potenzial in den Werkstätten und da sind selbst die erfahrensten Werkstätten haben häufig blinde Flecken, bei denen sie hingucken müssen und da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, schneller zu werden, das klarer zu gestalten, auch mehr Ruhe reinzukriegen in den ganzen Ablauf. Das stellen wir ja immer wieder fest.
Ich nehme mal einen Punkt raus, weil das ich will mal jetzt ganz konkret werden. Wir nehmen mal die VSF Allride-Wartung. Ich kenne das von den Werkstattschulungen, ich kenne das von den Airfas. Da gibt es ja dann immer wieder die Zusammenarbeit und gerade bei den Allride-Betrieben ist ja die VSF Allride-Wartung gesetzt als ein Produkt.
Ja.
Und es gibt eine Wartungscheckliste dazu, in der die Reihenfolge der Arbeitsschritte, in dem alle Arbeitsschritte beschrieben sind. Und um dieses Wartungsprotokoll, diese Checkliste zu erarbeiten, das hat 10 Jahre gedauert. Es waren 40, fast 50 Betriebe daran beteiligt, in immer wiederkehrenden Schleifen. Immer wieder wurde dieses Wartungsprotokoll geändert, die Reihenfolge verschoben, logische Schritte anders angeordnet. Es wurden Schritte dazugenommen, es wurden Arbeiten weggestrichen. Also 10 Jahre Arbeit, 40 bis 50 Werkstattleiter, Inhaber, Monteure, Mechaniker, Mechanikerinnen, alle waren beteiligt. Und wir haben dieses Produkt jetzt und jetzt kommst du in die Werkstatt und die sagen, ja, wieso, wir haben auch einen Service. Wir haben sogar einen großen und einen kleinen Service und wir bieten hier noch eine Wartung an und dies und das und jenes und wir haben uns ein eigenes Wartungsprotokoll gemacht. Das finde ich ja super interessant, also eine Werkstatt, die sich dann überlegt hat, ein eigenes Wartungsprotokoll zu machen, macht also ein eigenes Wartungsprotokoll mit 2 Leuten in einer Woche, wofür 40, 50 Fachhändler sonst 10 Jahre gebraucht haben und haben dann das bessere Wartungsprotokoll. Das finde ich total spannend, weil wir in der Allround-Werkstatt sagen, klar, also Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne an, dann ändern wir unser Wartungsprotokoll auf eben diese neue innovative Wartung, die dieser eine Händler da entwickelt hat. Meistens im Gespräch stellt sich raus, okay, wir nehmen dann doch das Allright-Wartungsprotokoll, wenn man dann wirklich darüber redet. Oder es werden die Augen verschlossen und gesagt, unser ist besser und wir gucken das, uns das andere gar nicht an und diskutieren nicht drüber. Also aber, was ich damit sagen will, ist, wir haben wirklich über lange Zeit was entwickelt und ich glaube, dass es kaum noch Verbesserungen darin gibt und wenn, dann würden wir die natürlich auch einbauen.
Ja, also ich meine, wir reden ja jedes Jahr auf dem Werkstattkongress, reden wir auch über diese Details, aber das Wartungsprotokoll haben wir wirklich jetzt schon länger nicht mehr angefasst, weil in den Betrieben das sehr, sehr etabliert ist und die sehr erfolgreich schon lange damit arbeiten. Also von daher, das, was funktioniert, das muss man ja nicht anfassen. Es gibt ja viele andere Felder, wo man die Effektivität erhöhen kann. Aber an der Stelle finde ich auch völlig bewährt, von vielen, vielen Händlern im täglichen Einsatz mehrfach. Also von daher, da braucht man das Rad nicht neu erfinden.
Und man müsste ja noch nicht mal VSafe Allright sein. Allen VSafe-Händlern steht ja tatsächlich dieses Wartungsprotokoll zur Verfügung. Also ja. Das ja auch noch. Also falls du VSafe-Händler bist, dann kannst du dieses Wartungsprotokoll dir tatsächlich beim VSafe besorgen. Kannst danach arbeiten.
Wir packen das gleich ins Topcase.
Wir packen es gleich ins Topcase, können wir auch gerne machen. Dann kannst du als Hörerin, als Hörer direkt drauf zugreifen. Es kann ja sein, dass auch für deine Mechaniker eine kleine Umgewöhnung dabei ist, aber das Protokoll hat sich absolut bewährt. Und so ist das ja nur ich habe das ja nur als einen einzigen Punkt rausgenommen, um mal zu sagen, es gibt Abläufe, die sind absolut bewährt und die verbessern die Effizienz. Und was hat das jetzt mit den Wartezeiten zu tun? Vielleicht kriegen wir da ja nochmal den Spin hin, Uwe.
Ja, also für uns ganz klar, wenn wir über Effizienz sprechen, dann meinen wir eigentlich, dass wir versuchen, Dinge abzukürzen, unnötige Schleifen, die man dreht, unnötige Zeitverschwendung, dass man die abschafft in dem Betrieb. Und dann sind es ja häufig die Kleinigkeiten, wo man an verschiedenen Stellen 5 Minuten hier und 3 Minuten dort spart, die am Ende des Tages dann höhere Kapazitäten erlaubt. Ob man die jetzt dazu nutzt, den Tag besser zu planen oder mehr in Ruhe zu arbeiten und nicht gehetzt und gestresst, oder ob man das tatsächlich nutzt, um weitere Aufträge anzunehmen, das kann ja ein Betrieb nochmal selber entscheiden. Aber das sind diese vielen Punkte sind es, die einen Betrieb dann effizienter machen und die Werkstatt erfolgreicher.
Ja, ich will mal noch ein paar Punkte aufzählen, damit man mal vielleicht überprüft in seiner Werkstatt, sind wir da schon alle auf dem besten Stand. Das ist zum Beispiel auch die Werkbank. Da ist ja diese Werkbank, die wir vom VSF anbieten, mit der minimierten Werkzeugauswahl und den extrem verkürzten Wegen zum Werkzeug, also auch etwas, was Effizienz und vor allen Dingen Zeitersparnis auch bringt. Da ist die Reparaturannahme. Jeder sagt, ja, Reparaturannahme machen wir auch. Das ist ja ein ganz alter Hut, da brauche ich gar nicht mal drüber nachdenken. Aber wenn, ich kenne das aus den Werkstattschulungen, dann sind Leute da, die sagen, ja, wir machen auch eine Reparaturannahme, dann gehen wir das durch, Schritt für Schritt. Ja, so genau machen wir das auch nicht. Und nee, wir brauchen dann auch länger dafür. Ja, das ist genau der Punkt. Die Reparaturannahme ist auch eine Sache, die so extrem ausgearbeitet worden ist, dass sie wirklich perfekt ist. Und wenn man das so durchzieht, dann hat man die Zeitersparnis dadurch, dass das einmal, dass die Annahme verkürzt ist und zum anderen, dass kein Fehler mehr unentdeckt bleibt.
Ja, also und vor allen Dingen, dass sie auch innerhalb des Betriebes immer auf die gleiche Art und Weise gemacht wird und nicht, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterin abhängig ist. Auch das sorgt dafür, dass der ganze Ablauf effizienter wird.
Ja, also kommen wir nochmal zu dem Punkt. Ich glaube, es ist kein Qualitätsmerkmal, lange Wartezeiten in der Werkstatt zu haben, und seid nicht zufrieden, nur weil ihr einen großen Vorlauf habt und die Leute euch die Bude einrennen, dann habt ihr entweder strukturell zu wenig Arbeitsplätze, zu wenig Angestellte oder eben tatsächlich ein Problem mit der Effizienz. Also irgendwas ist dann auf jeden Fall falsch. Ich glaube, jeder Fahrradladen, jede Fahrradwerkstatt hat die Pflicht, diese Wartezeit abzubauen.
Ja, und wenn wir jetzt wieder auf die Shimano-Studie kommen, und es hindert Menschen daran, aufs Rad zu steigen und täglich mit dem Rad zu fahren. Wenn wir unsere im Gesamtmarkt unsere Serviceleistungen nicht verbessern, wenn wir nicht dafür sorgen, dass es mehr Kapazitäten gibt und dass wir kundenfreundlicher werden, dann werden wir den Kuchen nicht größer machen können, den wir im Moment haben.
Ein Punkt ist ja auch, vielleicht da haben wir ja jetzt einen sehr interessanten Gast, und das ist immer so ein Ärgernis, wo ich auch drüber Bescheid weiß oder wo ich mich selber auch immer drüber ärgere oder manchmal drüber ärgere, ist, wenn Räder so lange in der Werkstatt stehen und es nicht vorwärts geht, weil die Versicherung sich nicht zurückmeldet oder die Versicherung noch eine Frage hat oder die Versicherung einen Sachverständigen beauftragen will, der sich das Fahrrad auch nochmal anguckt, und dann steht das da 1, 2, 3 Wochen. Sehr, sehr ärgerlich. Ein Punkt, der wirklich immer mal wieder zu Frust führt. Aber vielleicht haben wir ja mit Sebastian die Lösung im Gepäck.
Ja, ich glaube, wir können ja tatsächlich das Verfahren auch an der Stelle abkürzen. Und ich glaube, als Sachverständiger oder als zukünftiger Sachverständiger könntest du deinen Betrieb an der Stelle auch effizienter gestalten.
Dann hören wir doch mal ins Interview rein.
Bei uns zu Gast Sebastian Martin vom Zedler-Institut. Hallo Sebastian.
Hallo Uwe, herzlichen Dank für eure Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Du warst ja jetzt vor, ich würde sagen, es sind ungefähr 3 Wochen her, beim Werkstattkongress, beim VSF Allright Werkstattkongress, und hast das Thema Sachverständiger oder Sachverständigenschulung vorgestellt. Vielleicht erzählst du mal 2, 3 Sätze, was es damit auf sich hat.
Genau. Ich habe die Chance genutzt, um euch einfach mal das Thema Sachverständigenwesen aus unserer Sicht näher zu bringen und vor allen Dingen auch, warum da einfach aus unserer Sicht so ein enormer Handlungsbedarf besteht. Also es ist einfach so, wenn man sich die Unfallzahlen anschaut, die sind weiter auf einem wirklich hohen Niveau. Und ihr alle wisst es selber, die Fahrräder sind weiterhin im Verkaufspreis auf einem wirklich hohen Niveau. Das heißt, die Versicherer wollen da eine vernünftige Regulierung, und da braucht es im Endeffekt einen Sachverständigen, und da kommen ja auch eure Händler wieder mit ins Spiel.
Was haben denn die Händler davon, wenn sie sich zum Sachverständigen fortbilden lassen oder weiterbilden?
Oh, da gibt es viele Vorteile tatsächlich. Das eine ist mal, wir sprechen da immer so ein bisschen von dem unguten Verlauf. Das heißt, wenn, wie es typischerweise ja läuft, ist, der Kunde kommt zu eurem Händler in den Laden und sagt, ich hatte einen Unfall, ich brauche da mal was für den Versicherer. Und dann geht es ja schon los. Der Händler macht nach bestem Wissen und Gewissen letztlich einen Kostenvoranschlag. Und was häufig passiert, und das kennen alle eure Händler, der wird dann abschlägig geprüft. Das heißt, der Versicherer zahlt nicht, und dann steht das Rad erstmal im Laden, und dann geht das ganze Thema los. Das heißt, ein Vorteil, den euer Händler hat, wenn er den Schaden, sage ich mal, aus Sachverständigensicht bewertet und sich da eben entsprechend qualifiziert, er hat erfahrungsgemäß kürzere Durchlaufzeiten der Räder bei sich im Laden. Das ist mal das eine. Und was wir bei euch ja auf dem Werkstattkongress schon kurz besprochen haben, es geht ja immer darum, sich von anderen Mitbewerbern letztlich auch abzuheben. Und natürlich ist so eine Weiterqualifikation zum Sachverständigen mit Sicherheit auch, sage ich mal, ein Anreiz für Kunden, letztlich in den Laden zu gehen und vielleicht nicht in einen 0815-Laden nebenan.
Wenn du jetzt sagst, es kürzt ein Verfahren vielleicht auch ab oder du hast nicht so lange Standzeiten in der Werkstatt, ist es denn so, dass die Versicherer auch einen Kostenvoranschlag eines Sachverständigen eher akzeptieren als eines Werkstattleiters?
Also das mit Sicherheit, also der Sachverständige sowohl vor Gericht als aber auch beim typischen Versicherer hat natürlich einen gewissen Vertrauensbonus. Ja, der Händler ist ja auf einem anderen Niveau im Sinne von, er hat den Kunden bei sich, er hat da ein anderes Interesse dran, auch muss man so sagen, vielleicht auch wie die Schadenregulierung läuft, wie hoch die Schadensumme ist. Und da ist es natürlich so, dass der Sachverständige das anders bewertet und beim Versicherer anders bewertet wird.
Okay, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, Sebastian, wenn ich meine Werkstattleute, zumindest meine gut ausgebildeten Werkstattleute, meine Meister oder auch meine langjährigen Gesellen fragen würde und die sagen, ja, wieso Sachverstand habe ich doch? Also was wollt ihr eigentlich von mir? Also ich weiß doch Bescheid. Also was kann denn ein Zweiradmeister bei euch noch an sachverständigen Input dazugewinnen?
Das ist eine gute Frage, und die ist auch, sag ich mal, aus unserem Kontext heraus spannend, weil wir schulen ja sowohl die Branche als auch die Kfz-ler und die Kfz-Sachverständigen merken ja auch, eure Händler gehen quasi mit einer Macht in den Markt rein. Und jetzt ist es so, dass man euren Händlern letztlich ja insbesondere auch das Wording beibringen muss und auch einfach die rechtlichen Grundlagen. Also es geht ja schon los, was man zum Beispiel in der Kommunikation äußert. Also wenn euer Händler irgendwie draufschreibt, ich erstelle für die Versicherung einen Kostenvoranschlag, dann ist es halt so, dass zum Beispiel eure auf der Gegenseite dann sofort weiß, okay, da ist vielleicht jetzt nicht das maximale Wissen da, weil die Versicherung beispielsweise ist das Produkt, aber der reine Dienstleister oder die Firma ist der Versicherer. Und das ist was, wo die schon hinschauen, wie die Kommunikation läuft. Und was noch viel, viel wichtiger ist, was wir ganz, ganz häufig erleben, ist, dass in Kostenvoranschlägen zum Beispiel ja sich dann gleich noch geäußert wird zu Wiederbeschaffungswerten oder aktuellen Neupreisen oder was auch immer. Und da muss aber euer Händler einfach fit sein und der muss das Versicherungsprodukt in dem Sinne wissen, weil Neupreis ist nicht oder Wiederbeschaffungswert ist nicht immer gleich Wiederbeschaffungswert. Und das zum Beispiel ist was eben der Sachverständige einfach auf dem Schirm hat. Also die Versicherungsarten, die sind extrem wichtig.
Jetzt hast du bei dem Werkstattkongress ja auch gesagt, dass das Rollenverständnis ein anderes ist. Also dass man eigentlich sozusagen zwei Hüte auf hat. Man ist der, ich sag jetzt mal, Werkstattmeister und arbeitet dann ganz im Sinne des Unternehmens und der Werkstatt und hat den Kunden als Kunden sozusagen. Aber in dem Moment, wo man als Sachverständiger etwas beurteilt, zieht man einen anderen Hut auf. Kannst du das vielleicht mal kurz beschreiben, was das bedeutet?
Ja, sehr gerne, kein Problem. Also das geht darum, als, sage ich mal, normaler Fahrradhändler ist es ja so, wenn wir jetzt wieder den Fall nehmen, der Kunde, der vielleicht ein verunfalltes Rad hat, egal ob der jetzt selbst verschuldet gestürzt ist und seine eigene Fahrradversicherung herantritt oder ob der im Straßenverkehr mit einem anderen Radfahrer verunglückt ist oder der vom Pkw abgeräumt ist, was wir relativ häufig haben, dann ist es so, dass natürlich, wenn der mit beispielsweise einem Carbonrad zum Händler in den Laden kommt, der Händler vor Ort einfach keine Prüfmöglichkeit hat. Das heißt, der Händler, dem steht es natürlich frei und es ist auch zu erwarten, dass der letztlich auf seinen Kostenvoranschlag beispielsweise den Rahmen mit aufnimmt und entsprechend eben hinschreibt, da keine fach- und sachgerechte Prüfung dessen angeboten werden kann, muss der letztlich aus Sicherheitsgründen erneuert werden. Das heißt, diese in Anführungszeichen Unwissenheit, die der Händler da eben hat, ist für einen Händler auch völlig in Ordnung und wird auch bei Versicherern dahingehend vertreten, dass die spätestens dann wissen, okay, jetzt kommt der Sachverständige ins Spiel. Und das ist der Punkt eben, der Sachverständige muss sich in seinem Gutachten, weil du vorhin gesagt hast, der Sachverständige erstellt einen Kostenvoranschlag, also wir machen grundsätzlich immer ein Gutachten. Im Gutachten folgt dann eine explizite Aussage, also entweder ja, der Rahmen ist zu erneuern, weil er defekt ist, oder nein, der Rahmen kann eben entsprechend weiter genutzt werden, weil er technisch unversehrt ist. Als Beispiel, das heißt, das sind die zwei Hüte. Und wir haben auch als Sachverständiger, hat man ja auch nicht diese Bindung zu einem Händler letztlich. Das heißt, auch als Sachverständiger kann es passieren, dass man sich gegen oder über etwaige, sage ich mal, Aussagen von Herstellern in Anführungszeichen hinwegsetzt, wenn man eben Produkte vernünftig und adäquat prüft. Also nur weil der Hersteller sagt, wenn mein Fahrrad umfällt, ist es zu erneuern, heißt es aus sachverständiger Sicht noch lange nicht, dass man das machen muss. Das okay. Mal dazu.
Also das heißt, du beschreibst durch die höheren Preise und durch die, sag ich mal, größere Nutzung bei hochpreisigen Produkten kommt es häufiger zu Klärungsfällen mit Versicherungen und zu Unfällen und so weiter. Und das ruft sozusagen mehr Menschen dazu auf, sozusagen diese Kompetenz zu haben, um das beurteilen zu können. Du hast auch gesagt, ein Sachverständiger macht keinen Kostenvoranschlag, sondern er macht ein Gutachten. Habe ich das alles beides richtig zusammengefasst?
Genau, das hast du richtig zusammengefasst. Und dazu vielleicht noch den Hinweis, ich habe vorhin von diesem unguten Verlauf geredet. Und da muss man als Händler die bei Versicherern bekannte Schadenminderungspflicht letztlich oder auch die Bagatellschadensgrenze mit in Betracht ziehen. Das heißt, wenn der Kunde zu euch kommt und sagt, ich bin eben, was weiß ich, oder mein Fahrrad wurde vom Nachbarn umgeworfen, wie auch immer, und ihr seht, okay, Schaltbremsgriff muss vielleicht gemacht werden und das Pedal und der Sattel, ja, und ihr kommt, je nachdem, was da an den Bauteilen verbaut ist, auf eine Schadensumme von 500-600 €, dann ist das was, wo man als Sachverständiger eben nicht tätig wird, sondern typischerweise reicht da für einen Versicherer einen Kostenvoranschlag. Das heißt, das ist die Weiche, die man da so gehen muss, die ist, ich sag mal, grob 1.000 €. Und spätestens dann wenn es über 1.000 Euro geht, und ich meine, heutzutage sind beinahe, also gefühlt alle Schäden oberhalb von 1.000 Euro, spätestens wenn irgendwie was Hochwertiges an Komponenten dran ist, dann braucht es eben den Gutachten und entsprechenden Sachverständigen.
Also ich muss nochmal zurück, weil ich hänge noch so ein bisschen. Ich muss da nochmal genauer nachfragen, Sebastian. Also jetzt geht es ja meistens um Menschen, die schon im Fahrradladen arbeiten oder selber einbetreiben. Also wahrscheinlich viele Inhaber, viele Werkstattleiter, viele langjährige Gesellen, für die diese Sachverständigenausbildung in Frage kommt. Ist das erstmal die richtige Zielgruppe?
Das ist definitiv die richtige Zielgruppe, weil im Endeffekt, wie du sagst, wenn die lange im Fachhandel eben sind, dann ist es so, dass sie natürlich komplett an der Technik sind. Das heißt, die haben ihre Marktübersicht, die haben den Marktüberblick, das technische Verständnis, und denen fehlt eben entsprechend einfach nur das sachverständige Handwerkszeug und auch die, sag ich mal, Rahmenbedingungen, auch die Richtlinien, nach denen man eben tätig sein soll.
Okay, also die lernen also quasi den bürokratischen Teil der Gutachtertätigkeit bei euch überwiegend.
Wir zeigen ihnen das auf jeden Fall auf, genau worauf zu achten ist und was man da im Hintergrund beachten sollte, um nicht abgelehnt zu werden, weil das ist als Sachverständige immer das Schlechteste. Da geht es halt wirklich teilweise um Formfehler, und wenn man die halt nicht einhält, dann ist spätestens auf der Gegenseite jemand, der vielleicht nicht glücklich ist mit dem Gutachten. Das muss man ja auch mal so sehen, je nach Art von Gutachten gibt es typischerweise eine Seite, die vielleicht mit dem Ergebnis des Gutachtens nicht zufrieden ist. Und dann wird es in Anbetracht der Streitlustigkeit, die in unserem Land tatsächlich immer mehr zunimmt, und ich mache das jetzt auch schon seit 13 Jahren, wird es gegebenenfalls ungemütlich. Und am Ende des langen Tages wollen wir natürlich auch alle als Sachverständige das Geld für unsere Tätigkeit, sprich unser Gutachten.
Okay, dann habe ich noch eine Frage. Wenn, also mal angenommen, ich bin Inhaber oder vielleicht Werkstattleiter in einem Fahrradgeschäft und bin aber auch als Sachverständiger tätig, bin ich dann eigenständig tätig oder bin ich Angestellter des Geschäfts und dann als Sachverständiger tätig? Also was ist schlau oder wie macht man das grundsätzlich?
Das kann man jetzt pauschal so nicht beantworten. Das ist ja eine Frage auch der Rechtsform, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es typischerweise schon sinnvoll ist, da eine eigene Firmierung letztlich anzumelden und da halt als Sachverständiger losgelöst tätig zu sein. Deswegen kann man ja immer noch parallel auch angestellt sein im Radladen.
Okay, das heißt also, das ist im Prinzip für Mitarbeitende quasi noch eine zweite Beschäftigungseinnahmequelle.
So kann man das definitiv auch formulieren.
Was ist der Vorteil für die Unternehmen, fürs Geschäft, fürs Radgeschäft?
Wie gesagt, einleitend, das eine ist ja mal der Benefit im Sinne von Werbungskosten. Ich meine, einen Sachverständiger in seinen Reihen zu haben, ist mit Sicherheit nicht nachteilhaft. Dann ist es so, wie gesagt, der kann die Schäden ab einer gewissen Summe auf jeden Fall mit einer höheren Akzeptanzquote seitens der Versicherer bearbeiten, also erfahrungsgemäß definitiv. Und dann letztlich ist euer Kunde zufriedener. Ja, und der zufriedene Kunde, wissen wir alle, kommt im Zweifel wieder.
Jetzt würde mich noch interessieren, es gibt ja noch eine andere Ebene, nämlich dann, wenn du eine Rolle hast, eine andere Rolle, nämlich als Sachverständiger, und du beschreibst es ja auch als etwas unabhängiger vom Unternehmen. Fungiert ein Sachverständiger nicht eigentlich auch bei, ich sage jetzt mal, Gewährleistungsfällen oder sogar Rückrufen als etwas objektiver, wenn er zum Beispiel dem Lieferanten sagt, das und das muss an diesem Rad gemacht werden und das berechnen, das müsste so oder so berechnet werden. Also ich denke jetzt gerade an diese Fälle, die es im Moment sich häufen, von Rückrufen an Rädern. Und wenn der Händler das dann beurteilt, dass dann die Lieferanten immer wieder auch sagen, der beurteilt das jetzt sozusagen in seinem eigenen Interesse. Aber als Sachverständiger hast du dann auch wieder einen anderen Hut auf, könnte ja auch für mehr Akzeptanz sorgen.
Ja, definitiv. Natürlich kenne ich das. Ich sag mal, und das ist halt auch Fluch und Segen so ein bisschen zugleich, dass man dann halt manchmal auch sozusagen dem Händler vielleicht oder aus Händlersicht, wie soll ich sagen, ein bisschen den Gesamtmarkt betrachten muss. Also das eine ist mal das Rückrufthema, können wir vielleicht dann nachher noch drüber reden. Das andere ist aber auch zum Beispiel, was wir immer erleben, ist, wenn wir Anschaffungsrechnungen sehen oder Reparaturrechnungen und dann ganz häufig eben da Rabatte natürlich gewährt werden auf Produkte, weil sie einfach marktüblich sind, und wir dann wiederum erleben, dass im Kostenvoranschlag dann halt letztlich einfach die vollen UVPs angesetzt werden, und wir alle wissen nun mal, dass UVPs selten am Markt standhaben, Und da ist es zum Beispiel so, das tut dem Händler natürlich weh und das verstehe ich. Ich habe auch einen Händler-Background während meiner Zeit in der Ausbildung, während des Studiums parallel im Radladen. Aber da muss man halt als Sachverständiger einfach global oder auch den regionalen Markt nun mal betrachten, je nachdem, was anzuzeigen ist. Und da kann es schon zum Gewissenskonflikt kommen, ja.
Du beschreibst jetzt so ein bisschen das Konfliktpotenzial zwischen Sachverständigen und Sachverständiger und Händler. Ist das auch, ist da auch ein Konfliktpotenzial zum Beispiel bei den zu erzielenden Werkstattlöhnen, also bei, beziehungsweise bei den Verrechnungssätzen für die Stunden oder für die AWs? Gehst du als Sachverständiger hin und beschreibst da einfach eine Größe, die dir gefällt, die du denkst, das ist marktüblich in diesem Umfeld oder wird da der Stundensatz von dem Händler angesetzt?
Das ist jetzt wieder pauschal tatsächlich nicht zu beantworten, weil das muss man jetzt auf die Radgattung abstellen. Also wenn ihr als Beispiel Lieschen Müller habt, ja, die seit 40 Jahren in den gleichen Radladen läuft, da jeden Service machen lässt und alles entsprechend dokumentiert hat, dann ist es auch so, dass als Sachverständiger man schon auch diese Historie berücksichtigt und in der beispielsweise Reparaturkostenkalkulation entsprechend eben den lokalen Stundensatz oder eben diesen Stundensatz von dem Händler wieder berücksichtigt, wenn der sich noch einigermaßen normal in das Marktgefüge einstellt. Wenn ihr aber den sag ich mal, Sportradkunden habt, der im Endeffekt jedes Teil online geschossen hat, dann ist es schon so, dass man entsprechend dann, es gibt keine, das muss man auch wissen, es gibt keine Werkstattbindung in dem Sinne. Das heißt, wir rechnen ganz normal dann mit den abgestimmten AW-Werten natürlich, aber prüfen dann einfach, wo wirklich lokal auch der durchschnittliche Stundensatz ist. Also dann muss es eben nicht die Hochpreismanufaktur oder wie man das alles heute schön nennen möchte sein, sondern im Zweifel einfach der Durchschnittslohn für eine sach- und fachgerecht ausgebildete Werkstatt vor Ort sein. Also das muss man dann im Einzelfall entsprechend prüfen.
Okay, dann liegt ja so ein Gutachten vor. Die Versicherung sagt, alles klar, das ist das Gutachten, das zahlen wir. Und der Händler muss dann zu diesem Preis reparieren?
Der Händler muss zu dem Preis erstmal gar nichts reparieren. Wir kalkulieren das aus sachverständiger Sicht. Es ist auch ganz häufig so, dass wenn im Gutachten als Beispiel 500 Euro Reparaturkosten rauskommen, der Händler kalkuliert das, nachdem er die Reparatur durchgeführt wird. Und am Ende kommt er auf einen, sag ich mal, vertretbaren Prozentsatz höher, ja, weil er einfach gewisse Arbeiten dann noch nebenbei machen musste, die vielleicht vorher auch nicht absehbar waren. Dann zeigt die Erfahrung, dass da der Versicherer auch jetzt nicht wegen irgendwie 10% Überschreitung oder was auch immer da jetzt nochmal extrem irgendwie den Aufwand betreibt oder das dann komplett ablehnt oder wie auch immer. Aber ich kann natürlich nicht für alle Versicherer sprechen. Das ist nur die Erfahrung, die wir aus um und bei 15.000 Gutachten in den vergangenen 3 Jahrzehnten gemacht haben.
Okay, alles klar. Ich habe das verstanden. Jetzt lass es nochmal eben so ein bisschen zusammenfassen. Was ist für Händler interessant oder was ist für Mitarbeitende von Händler interessant? Und das ist ja vielleicht auch durchaus ein bisschen unterschiedlich. Wir sind ja ein Branchenpodcast, den sehr, sehr viele Händler hören und auch Mitarbeitende hören. Von daher sprichst du im Prinzip alle an. Was ist der, wenn du jetzt eine Werbeaussage machen solltest für, kommt mal zu uns zur Schulung, also was ist der Benefit, was ist der große Vorteil für Händler, was ist der große Vorteil für Mitarbeitende?
Ja, also bei dem Werkstattkongress haben wir es in einem gewissen Maß so zusammengefasst oder auch war ja der große Tenor, dass wir an der Effizienz letztlich des Gesamtdurchlaufs arbeiten wollen. Und ich meine, wenn man allein schon sieht, dass dadurch die Standzeiten, die Kommunikation mit Versicherern, ich meine, in Zeiten von Leasing kann, glaube ich, jeder Händler von euch ein Lied davon singen, wie die Kommunikation da einfach explodiert ist, ist das was, wo man als Hebel definitiv die Effizienz sofort im Endeffekt nach oben treiben kann. Also das ist auf jeden Fall ein Benefit, den man mitnimmt aus der Veranstaltung dann.
Ja, jetzt sag doch ganz kurz, wie kann es denn funktionieren? Wie können denn Händler sich sozusagen zum Sachverständigen fort- und weiterbilden lassen? Also gib uns doch mal, wenn der Werbeblock jetzt noch geöffnet ist, noch einen Einblick, wie es weitergeht.
Okay, wenn der Werbeblock noch geöffnet ist. Also was man definitiv zeitnah machen kann, ist so, dass wir über unseren Shop letztlich bei uns am Standort in Ludwigsburg verschiedene Schulungsniveaus anbieten. Das heißt, wir machen im ersten Schritt immer eine Grundlagenschulung Basic. Da ist es so, dass wir in dem Fall jetzt den Händler entsprechend abholen, alle auf ein Wissensniveau bringen. Das heißt, da geht es dann wirklich komplett darum, dass wir über Auftragsarten, über Versicherungstypen, einfach, was ist der Sachverständige, wodurch ist er gekennzeichnet, was muss der Sachverständige auch mitbringen, um überhaupt sich hinterher dann entsprechend zu qualifizieren. Das ist die Basic-Schulung, das sind 2 Tage bei uns am Standort, da wäre der nächste Termin auch am 13. und 14.10. Basic und dann darauf aufbauen, gibt es noch das entsprechende Advanced-Seminar. Da ist es dann so, da steigen wir komplett in die Thematik Carbon ein. Ich habe es ja vorhin erwähnt, als Fahrradhändler ist da häufig auch, ist man da getrieben von den Marketing-Geschichten. Also wir haben da, ich habe es noch nie gezählt, aber ich sage mal gefühlt 50 Schnittmodelle da, wo wir euch einfach an verschiedenen Mustern die technische Machart erklären, die Fertigungsarten. Wir machen dann einen Crashtest bei dem Advanced-Seminar mit einem Carbonrahmen. Bei dem Basic-Seminar ist das noch der Alurahmen. Das ist auch ganz nett, wenn man das mal im Vergleich sieht. Wir gehen ins Prüflabor und das öffnet immer allen die Augen, muss man sagen, weil ich habe ja vorhin gesagt, manchmal setzt man sich als Sachverständiger auch so ein bisschen über die Garantiebestimmungen vielleicht des Herstellers hinweg, wenn der sagt, musst du neu machen, nachdem es umgefallen ist. Und wenn man mal im Prüflabor steht und sieht dann ein seriös geprüftes Bauteil, was das tatsächlich an Lasten erträgt, dann kriegt man da auch, sage ich mal, ein Verständnis dafür, was als Sachverständiger nach einem Sturz, Unfall, was auch immer, zu erneuern ist. Also alles in allem kann ich nur sagen, ist es in Summe mit 4 Tagen auf jeden Fall mal ein guter Grundstock, um da anzufangen. Wobei man fairerweise auch sagen muss, ihr habt ja vorhin von der Ausbildung zum Sachverständigen geredet. Also es ist keine Floskel, aber es ist einfach so, also nach den 4 Tagen ist man natürlich kein Sachverständiger, aber man hat zumindest mal das Handwerkszeug, um auf jeden Fall besser loszulaufen, ja.
Okay, ich hab gehört, Basic und Advanced, beides wohl im Oktober oder nachfolgend dann bei euch zu buchen auf der Seite des Zedler-Instituts, richtig?
Genau, richtig, da einfach im Webshop, genau.
Wunderbar, okay, dann wissen unsere Händler Bescheid. Vielen Dank, Sebastian. Das fand ich sehr, sehr aufschlussreich. Fand ich schon beim Kongress, jetzt hier im Podcast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bis vielleicht bald.
So, wenn du jetzt sagst, ich habe so viel zu tun, jetzt muss ich erstmal arbeiten, bevor ich überhaupt irgendwas plane, dass ich Sachverständigenschulung, Werkstattschulung oder sonst irgendwas mache. Geh auf die Webseiten, geh zum VSF, geh zum Zedler-Institut, guck dir die Termine an, mach dir Marker in deinem Kalender und dann melde dich an. Eine Verbesserung ist immer möglich. Auf jeden Fall Weiterbildung hilft. Also von daher, ich glaube, da ist noch einiges zu machen.
Pack das mal in dein Topcase.
Ich hatte es ja vorhin schon angekündigt, also im Topcase diesmal schmeißen wir das Wartungsprotokoll rein, das VSF-Wartungsprotokoll, immerhin seit 20 Jahren im Einsatz, gefühlt seit 20 Jahren, ich glaube, so ganz stimmt's nicht, aber seit 20 Jahren im Einsatz, immer wieder verändert und für euch auf Top-Niveau.
Genau, guckt euch das einfach an, ladet das runter, arbeitet da mal nach. Es können bestimmt Fragen auftauchen, aber dann ruft doch mal in irgendeiner Allright-Werkstatt an, die ihr kennt, und dann kriegt ihr bestimmt auch mal eine nette Erklärung dazu.
Also kurze E-Mail an podcast@vsf-mail.de.
Das ist der heiße Scheiß.
Also für den heißen Scheiß, glaube ich, hast Thorsten, du was aus der Schweiz mitgebracht.
Ja, manchmal muss man ja ins Ausland und da findet man tolle Sachen. Mir ist aufgefallen, dass bei allen Schweizer Händlern so eine Kuhglocke fürs Fahrrad auf dem Tresen steht.
Du meinst so ein Riesenteil direkt ans Fahrrad hängen? Da kannst du dann gar nicht
fahren. Du hast es doch gerade gegoogelt und geguckt. Das heißt Swiss, wie heißt es?
Swiss Trail Bell.
Trail Bell, genau. Also diese Kuhglocke in Mini, die hat wirklich jeder Schweizer Fahrradhändler auf dem Tresen stehen und die verkauft sich sehr, sehr gut. Wäre vielleicht auch mal was für uns deutsche Händler, sich das auf den Tresen zu stellen. Das ist eine mini kleine Kuhglocke, die beim Radfahren ständig, wie bei den Kühen auch, so bimmelt.
Permanent. Und kannst du das auch ausschalten?
Ja, da ist, glaube ich, ein Magnet drin, da schnippst du nur gegen, dann ist die Glocke ausgeschaltet quasi und macht dann keine Geräusche mehr. Aber wenn du dann irgendwo unterwegs bist, wo vielleicht ein bisschen mehr Wander- oder Flanierverkehr ist, dann kannst du es ja einfach anmachen und dann wissen immer alle schon Bescheid, da kommst du.
Sehr gut. Das heißt, bei unserer nächsten Radtour haben wir beide eine Kuhglocke am Lenker?
Das weiß ich noch nicht genau, ob ich da selber mit rumfahren will, aber wir machen den heißen Scheiß ja, weil das vielleicht ein Umsatzbringer für dein Fahrradgeschäft ist. Und es ist auf jeden Fall ein super originelles Produkt, was sich von alleine leicht und selbst verkauft. Ob das jeder dran haben will, das steht auf einem anderen Blatt, aber der heiße Scheiß ist, weil du einen guten Umsatzbringer hast.
Sehr gut.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
Thorsten, du hast ja einige neue Mitarbeitende bei dir im Betrieb. Was machen wir das nächste Mal als Thema?
Ich könnte ein bisschen darüber erzählen, wie wir es hingekriegt haben, die einigermaßen flüssig ins Team zu integrieren.
Also Onboarding ist das Thema fürs nächste Mal.
Das wäre dann das Thema. Und ich glaube, das könnte jetzt gerade im Frühjahr, wo viele Menschen in den Fahrradgeschäften neu anfangen, vielleicht ist das ein Thema, was euch alle einigermaßen interessiert.
Wunderbar.
Du bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Wöll und Thorsten Larschow vom VSF, dem Verbund der Fahrradhändler.